Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Das Thema Klima lässt uns einfach nicht los. Heute Morgen gab es die Nachricht, dass ein Museum in Wien mit den Klimaschützern sich solidarisiert hat und deshalb seine Bilder im entsprechenden Neigungswinkel der Erderwärmung an die Wände gehangen hat. Das ist schon wirklich eine sehr krasse Maßnahme. Heute beschäftigen wir uns mit dem Artikel 11 der Grundrechte der Europäischen Union. Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Im weitesten Sinne beziehen sich die Klimaaktivisten auf dieses Recht, ihre Meinung zu äußern, mit allen Mitteln und auch radikal. Wir fragen heute, ob Jugend und Radikalität zusammengehören, ob das tatsächlich so ist und wenn ja, warum. Unser heutiger Gast kommt quasi aus unserer Nachbarstadt, nämlich aus Halle. Sie sind uns aus Halle zugeschaltet. Wir freuen uns sehr auf Dr. Björn Milbrath. Dr. Björn Milbrath kommt vom Deutschen Jugendinstitut. Herzlich willkommen. Heute ist der 23. März 2023. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Hallo, ich grüße Sie.
Zunächst möchte ich Sie ganz kurz vorstellen. Die Vita finden Sie, liebe Zuhörende, wie immer verlinkt auf unserer Webseite. Dr. Björn Milbrath ist Soziologe und Leiter der Fachgruppe Politische Sozialisation und Demokratieförderung am Deutschen Jugendinstitut in Halle an der Saale. Sein Forschungsinteresse gilt neben der Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung von Projekten und Programmen der Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention. Insbesondere Bildungs- und Sozialisationsprozesse, ihren politischen, gesellschaftlichen und institutionellen Hintergründen und Bedingungen sowie methodischen und methodologischen Aspekten ihrer Erforschung. Herr Milbrath, das klingt sehr wissenschaftlich. Sie beschäftigen sich mit ganz hochaktuell brisanten Themen, Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention, Schlagworte, die wir ja auch ständig hören. Was verstehen Sie eigentlich unter Radikalität?
Ja, ich meine, Radikalität oder Radikalisierung, das sind tatsächlich auch zentrale Begriffe in unserer Arbeit hier am Deutschen Jugendinstitut in der Fachgruppe Politische Sozialisation und Demokratieförderung. Wir gucken uns dort Radikalisierungsprozesse im Jugendalter an. Also wir machen auch empirische Forschung mit Jugendlichen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Projekte durchgeführt, wo wir uns angeschaut haben, wie Jugendliche vor ein paar Jahren, als gerade das Thema Ausreisen Richtung Islamischer Staat und Terroranschläge aus dem islamistischen Milieu besonders aktuell war oder nochmal deutlich zugespitzter als jetzt, Interviews mit Jugendlichen geführt, die sich eben in diese Richtung radikalisiert haben beispielsweise. Und insofern drehen wir uns um Radikalisierung im Jugendalter in verschiedene Richtungen, Rechtsextremismus, Linksextremismus und islamistischer Extremismus, und gebrauchen diesen Begriff im Grunde als Arbeitsbegriff. Das Schwierige daran ist, dass es kein besonders präziser Begriff ist, muss man sagen. Also Radikalität, die kommt vom lateinischen radix und das heißt Wurzel. Und das heißt, wenn man sagt, etwas oder jemand ist radikal, dann sagt man im Grunde erstmal nichts anderes, als dass er oder sie vermeintlich oder tatsächlich an die Wurzel eines Problems, zum Beispiel einer politischen Fragestellung, geht. Und was das dann wiederum heißt, das ist natürlich erstmal völlig unklar oder natürlich auch definitionsabhängig. Und ein bisschen erschweren kommen natürlich hinzu, Radikalität ist im Grunde oder Radikalisierung auch in die Alltagssprache und in die Medien natürlich auch ein Stück weit als Begriff eingesickert, sage ich mal, und wird dort häufig auch nicht sehr präzise gebraucht. Also jetzt zum Beispiel Fridays for Future Wer ein bisschen die Medienlandschaft verfolgt hat und die Berichterstattung, da ging es immer wieder darum, wären die jetzt eigentlich radikal oder vielleicht zu radikal? Und es ist aber selten klar, was das heißt. Und eine unserer Aufgaben ist natürlich als Sozialforscher und Forscherin, das präziser zu bestimmen und handhabbar zu machen. Und dazu dient zum Beispiel dieses Begriffspaar Radikalisierung und Extremismus. Also Extremismus wird häufig definiert als ein Zustand, der im Grunde eine politische Ideologie umfasst, die sich auf die eine oder andere Art und Weise gegen die demokratische Gesellschaft, gegen Demokratie, auch gegen die Institutionen dieser demokratischen Gesellschaft richtet. Und ein weiteres Kriterium ist dann häufig auch noch die Gewaltorientierung, also dass man sozusagen auch Gewalt und Unterdrückung und Ausgrenzung anwenden würde, um seine eigenen politischen Ziele durchzusetzen und diese Demokratie zu bekämpfen. Und Radikalisierung wird dann häufig verstanden als der Weg dahin. Und im Grunde hat man damit einen Begriff Radikalisierung, der ein bisschen schwammiger ist, der aber sozusagen dieses Vorfeld sich ein bisschen besser anschauen kann, und den Begriff des Extremismus, der im Übrigen häufig auch von Sicherheitsbehörden verwendet wird und auch nicht ganz unproblematisch ist, der aber sozusagen dann eine präzisere Bestimmung möglich macht. Also so mit diesem Begriffspaar kann man sich das eigentlich ein bisschen präzise verdeutlichen, worum es da so grundlegend geht.
Jetzt haben Sie so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Radikalität, damit gehen ja, Sie haben es auch so ein bisschen ganz hinten angedeutet, damit gehen ja auch Staaten oder Gesellschaftsordnungen unterschiedlich um. In einem autokratischen Staat kann ich mir nicht so viel an Meinungsfreiheit erlauben. Da ist ja schon ein Flugblatt hochzuhalten eine äußerst radikale Tat, während in der Demokratie ist ja Meinungsfreiheit absolut geschützt und ein hohes Gut und ein hoher Wert. Welche Rolle spielen denn radikale Forderungen, die vorgebracht werden, in einer demokratischen Gesellschaft?
Ja, das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall so. Und das heißt natürlich auch immer, dass man sich den Einzelfall anschauen muss, um zu gucken, ist das jetzt eigentlich mit Demokratie vereinbar, diese radikale Forderung, oder ist es das nicht? Erstmal würde ich sagen, Radikalität oder auch ein radikaler Blick auf die Gesellschaft und auf ihre Herausforderungen hat eigentlich immer auch dazu gedient, Demokratie zu erneuern. Also viele von den Errungenschaften, die wir derzeit einfach als selbstverständlich annehmen, also klassisches Beispiel das Frauenwahlrecht oder die Sozialgesetzgebung oder die Verfassung oder so etwas, beruhen im Grunde auf Forderungen, die vor vielen Jahren einmal als radikal gegolten haben und alles andere als Mainstream waren und die teilweise ja auch mit viel Engagement und teilweise eben auch radikalem Protest durchgesetzt werden mussten. Insofern ist auch unsere Demokratie sozusagen gar nicht etwas, was jenseits von Radikalisierung oder Radikalität ist, sondern sie beruht zumindest teilweise auf Entwicklungen, die einmal radikal waren, ne? Und insofern ist Radikalität immer auch ein Motor für Demokratie. Und auch der Konflikt, der sich um unterschiedliche soziale Probleme dreht, ne? Das ist etwas, wo sich natürlich die Demokratie erneuert, wo Debatten erfolgen darüber, in welche Richtung die Gesellschaft gehen kann und soll. Und von daher kann man gar nicht pauschal sagen, und das ist leider teilweise ja in den Medien, wird das dieser Begriff so gehandhabt, aber ich würde sagen, man kann gar nicht pauschal sagen, Radikalität ist der Demokratie entgegengesetzt. Ich würde fast sagen, im Gegenteil, viele Formen von radikaler Politik haben zur Demokratie beigetragen. Und gleichzeitig muss man aber natürlich gucken, es gibt auch radikale Bewegungen und Forderungen, die der Demokratie entgegengesetzt sind. Also ich würde zum Beispiel sagen, im rechtsextremen Bereich ist völlig klar, dass dort viele politische Programmatiken und radikale Programmatiken natürlich Demokratie und Diversität bekämpfen und Meinungsfreiheit bekämpfen. Und dort fängt natürlich dann die Herausforderung an, Prävention zu leisten und auch der Rechtsstaat, der sich dagegen dann verteidigen muss.
Mhm. In unserer Wahrnehmung sind junge Menschen in ihren Forderungen radikaler. Das liegt ja auch so ein bisschen daran, am Erwachsenwerden, am sich abgrenzen von Erwachsenen vielleicht. Da sind Sie ja jetzt der absolute Experte. Ist das so, dass Jugendliche radikaler sind? Und wenn ja, warum?
Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt so. Also erstmal scheint es, glaube ich, so, gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel Fridays for Future anschaut und die letzte Generation, weil die natürlich sehr im Medieninteresse sind und auch in der politischen Aufmerksamkeit. Wir kriegen hier auch immer wieder Anfragen von der Presse, die so ungefähr lauten, wie tickt denn jetzt eigentlich diese Generation Greta, also benannt nach Greta Thunberg dann, und wie radikal ist diese Generation? Und das Erste, was ich dann häufig dazu sage, ist, also man muss differenzieren, ne? Das gibt nicht die Generation Greta oder Fridays for Future, sondern im Grunde, wenn man sich das mal empirisch anschaut, dann stellt man fest, dass das ein ganz kleiner Ausschnitt der Jugendlichen ist, der sehr aktiv ist, der politisch sehr sichtbar ist, der das auch sehr gut in den sozialen Medien und Netzwerken hinkriegt, sich dort zu präsentieren. Aber die Empirie sagt beispielsweise, dass das vor allem Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sind, die sich dort auf der Straße versammeln, und dass es die Teilnehmenden zum Beispiel aus Real- und Hauptschule dort einen einstelligen Prozentsatz ausmachen bei den Teilnehmenden dieser Demonstrationen. Und insofern kann man da gar nicht davon sprechen, dass das die Jugendlichen sind, sondern es ist eben eine radikale oder teils radikale Bewegung, die sich dort zusammenfindet. Andere Jugendliche, wir haben zum Beispiel Interviews mit Jugendlichen eher in kleineren, in Mittelstädten geführt zum Thema Politik und Engagement, können mit Fridays for Future überhaupt gar nichts unbedingt anfangen. Das ist denen zu, ja, vielleicht auch zu radikal oder vielleicht zu großstädtisch, oder sie kriegen dort keine Anknüpfungspunkte, keine inhaltlichen, und engagieren sich dann eher, ja, vielleicht in der Jugendfeuerwehr oder so etwas, oder in einer parteilichen Jugendorganisation oder so. Und ein großes Plädoyer dafür, sich anzuschauen, die Vielfalt der Wege, die Jugendliche zu Politik haben. Das kann Fridays for Future sein, das kann aber eben auch ein ehrenamtliches Engagement auf dem Land sein, das kann aber auch erstmal eine große Politikdistanz sein oder eine ganz grundlegende Kritik in anderen Hinsichten.
Haben Sie tiefergehend geforscht, warum so wenige Schülerinnen und Schüler aus Haupt- und Mittelschulen oder Oberschulen, heißt ja jetzt bei uns, sich beteiligen, woran das liegt?
Nee, da steckt ja eine gewisse Kausalitätsannahme hinter. Und soweit ich weiß, also wir haben dazu nicht im eigentlichen Sinne geforscht, und soweit ich weiß, gibt es da jetzt auch keine genaueren empirischen Befunde oder so derzeit zu. Da kann man im Grunde nur spekulieren, ne? Also erstmal ist das vielleicht, ich spekuliere einfach ist das vielleicht auch eine Frage des Elternhauses, also des Milieus, aus dem die Eltern kommen, eine Frage, ob vielleicht zu Hause viel über Politik geredet wird mit den Kindern oder Jugendlichen, also ob die von Haus aus quasi schon mit Politik in Berührung kommen und ob es da einen selbstverständlichen Diskurs drüber gibt, dann spielt vielleicht auch eine Rolle, ob das ein eher akademisches und alternatives Milieu ist. Und es spricht viel dafür, dass die Fridays for Future Jugendlichen auch stark aus solchen Milieus kommen und eben dann schon auch vielleicht einen Zugang zu diesem Problem haben. Und ich würde einen weiteren Faktor nennen, das ist ja eher eine, ich sage es mal ein bisschen ungenau, Mittel- und Oberschicht Phänomen, was sich dann da auf der Straße trifft. Und eine weitere Hypothese wäre natürlich, man muss schon relativ frei von anderen Alltagsproblemen sein vielleicht, um sich wirklich da in diese Thematik reinzuknien und auch zu demonstrieren. Und wenn man zum Beispiel auf dem Land wohnt oder in einer kleinen Stadt, dann hat man als Jugendlicher vielleicht eher das Problem, dass man nicht vernünftig zur nächsten Diskothek kommt oder zum nächsten Sportverein. Und dann ja, hat man auch ganz andere, ich sag mal, politische Probleme im persönlichen Nahfeld, die man gerne vielleicht zuerst gelöst haben würde, als dass man jetzt für Klimaschutz auf die Straße geht. Das ist jetzt ein bisschen holzschnittartig formuliert, aber vielleicht müsste man in solche Richtungen dann auch denken.
Also ich nehme jetzt ein Stückchen mit, die Jugend ist vielfältig, so wie alle anderen Generationen auch. Es gibt eine große Vielfalt, es gibt sowohl die einen als auch die anderen. Aber vielleicht nochmal abschließend, natürlich sind die Forderungen, die die Fridays for Future stellen bezüglich Klima, die sind total berechtigt. Und die wollen wir jetzt auch gar nicht irgendwie kleinreden. Aber es geht wirklich darum, nochmal zu schauen, wer ist das eigentlich? Wer engagiert sich? Wer kann sich's leisten, zeitlich, finanziell? Wer hat den sozialen Background dazu? Manchmal habe ich so den Eindruck, dass man denkt, ach, die Fridays for Future, das ist jetzt sowas ganz Neues. Jetzt endlich engagieren sich Jugendliche, die Generation davor, die war nicht so politisiert. Aber ich glaube, das stimmt ja nicht. Wir haben ja immer schon auch Bewegungen gehabt von jungen Menschen, die radikale Forderungen aufgemacht haben. Jetzt frage ich mal so in ihre Richtung.
Ja, in der Tat. Also es wird manchmal ein bisschen so dargestellt, als wäre das jetzt ein ganz neues und irgendwie ganz unerhörtes Phänomen. Aber das ist natürlich bei weitem nicht so. Und da gibt es viele historische Beispiele, die auch noch gar nicht so weit in der Geschichte zurückliegen. Also Anfang der 2000er beispielsweise die globalisierungskritische Bewegung, Antiglobalisierungsbewegung mit den ganzen Protesten, damals auch den internationalen Protesten. Genua war 2001, der G8-Gipfel, Prag, der IWF- und Weltbank-Gipfel. Ich glaube, das war im Jahr 2000, wenn ich mich nicht irre. Und das wurde damals sehr in den Medien, in der Politik auch diskutiert und waren ja Bewegungen, die zu erheblichen Teilen, zumindest auch von jungen Leuten, mitgetragen und organisiert worden sind und die da auch eine große Sichtbarkeit hatten. Die Anti-AKW-Bewegung ist ein Beispiel. Die war einerseits natürlich durch alle Altersgruppen und durch alle Spektren hinweg erstmal eine große Bewegung, bei der Jugendliche, aber auch eine erhebliche oder junge Menschen eine erhebliche Rolle gespielt haben. Und dann kann man beliebig in die Geschichte zurückgehen, also beispielsweise die 68er-Bewegung oder so. Vielleicht war es aber einfach in den Jahren vor Fridays for Future so, dass es nicht unbedingt eine wirklich sichtbare Jugendbewegung oder Bewegung junger Menschen für einige Jahre gab. In der empirischen Forschung gab es da relativ häufig die Diagnose und auch in der Politik die Diagnose, dass es sozusagen die unpolitische Jugend wäre, die in Anführungszeichen Ich-AGs, die quasi nur auf ihr eigenes Fortkommen gerichtet wären und mit Politik überhaupt nichts anfangen konnten. Und das war bis vor wenigen Jahren eigentlich auch noch der Diskurs in der in der politikbezogenen Jugendforschung. Und da hat sich natürlich jetzt der Aufmerksamkeitsfokus doch durch Fridays for Future und auch andere Bewegungen und Phänomene deutlich nochmal gedreht und auch die gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Es ist wieder präsenter, dass Jugend auch sehr politisch sein kann.
Ja. Sie haben ganz am Anfang schon gesprochen von unterschiedlichen Spielarten der Radikalität. Linksextrem, rechtsextrem, religiöser Fanatismus. Da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Was haben Sie da für Forschungsergebnisse?
Unterschiedliche. Also erstmal muss man dazu, glaube ich, sagen, dass das ganz unterschiedliche Phänomene sind. Durch den Begriff Extremismus wird das häufig ein bisschen überspielt, aber es ist natürlich ein völlig anderes Phänomen, auch im Jugendalter von Rechtsextremismus oder von Rechtsradikalismus zu reden, als das jetzt irgendwie bei oder Jugendliche sind, die sich dem gewaltorientierten Islam zuwenden oder auch der linksextremen oder linksradikalen Szene. Und insofern muss man immer schauen, was das Phänomen genau ist und was vielleicht dann auch solche Radikalisierungsphänomene bei Jugendlichen für eine Funktion auch einnehmen oder für einen politischen Hintergrund auch haben. Wir haben zum Beispiel Interviews, das hatte ich eingangs schon erwähnt, gemacht mit Jugendlichen, die sich eben dem gewaltorientierten Islam zugewandt haben. Und da sieht man beispielsweise auch schon, dass man sozusagen diese, ich sag mal, populäre Vorstellung von Radikalisierung. Da kommt ein Jugendlicher in Berührung mit einem radikalen Prediger in einer Moschee und wird dort irgendwie indoktriniert und reist dann zum Islamischen Staat aus oder begeht dann einen Anschlag oder so, dass das nicht wirklich tragbar ist, sondern dass das Faktoren gibt, die bei Jugendlichen zum Beispiel in der Biografie, im familialen Hintergrund verankert sind, dass solche Radikalisierungsvorgänge dann ganz unterschiedliche Funktionen übernehmen, je nach Lebenslage. Also es gibt Jugendliche, bei denen wir feststellen konnten, dass das eher quasi eine Stabilisierungsfunktion hatte, so eine ideologische Radikalisierung, also die dann dort darüber versucht haben, eine Sicherheit in ihrem Leben herzustellen, auch wenn sie sich selbst dann natürlich nicht so formulieren würden, aber was man biografisch eben dann sehr gut nachvollziehen oder nachweisen kann. Es gab Jugendliche, wo dann ja im Grunde eine ideologische Sicherheit gesucht wurde, wo vielleicht die Anbindung auch an bestimmte Milieus eine Rolle spielte und so weiter und so fort. Und das könnte man jetzt auch so durchdeklinieren für rechtsextreme oder linksextreme Radikalisierungsvorgänge. Bei Rechtsextremen, das basiert jetzt nicht auf unserer eigenen empirischen Forschung, aber da gibt es auch vielfältige Forschung zu, ist es zum Beispiel so, dass das gar nicht unbedingt die Festigkeit und die Sicherheit, die ideologische ist, die dort eine Rolle spielt, das auch teilweise, aber gibt Forschungen, die festgestellt haben, dass da vielfach im Grunde ein ständiges, also im Kontakt mit rechtsextremen Gruppen, ein ständiges sich beweisen müssen und eine ständige unsichere Bindung eine Rolle spielt, wo dann vielleicht in solchen Gruppenzusammenhängen auch, wäre zumindest eine Hypothese, unsichere Bindungen aus Kindheit und Jugend reproduziert werden. Also man hat eine ganz große Breite von Phänomenen, von Gründen, warum sich Jugendliche solchen oder anderen politischen Phänomenen zuwenden.
Trotzdem ist es natürlich so, dass dann manchmal Einzelfälle, wenn die einem begegnen, einen doch schon ganz schön erschüttern können. Ich erinnere mich an die MDR, ich glaube, das war eine Doku, die kennen Sie sicherlich auch, über der Fall dieses Mädchens, Leonora hieß sie, glaube ich. Mhm. Der Vater, Bäckermeister aus Sachsen-Anhalt, die wohnten in einem relativ kleinen Dorf, wo ich jetzt als Mutter sagen würde, na, da wäre ich ja entspannt, die ist ja weit weg von jeglichem radikalen Islam. Also da gab es ja weit und breit überhaupt keine Muslime. Und dieses Mädchen, die war damals minderjährig, ich weiß gar nicht genau wie alt, ob 16, 17, die packt ihre Koffer und wird wirklich eine ganz radikale Anhängerin und geht zum Islamischen Staat. Das hat mich schon sehr erschüttert, weil so auf den ersten Blick konnte ich nicht sehen, wie ist denn das passiert, wo man wirklich einen großen Schrecken kriegt. Also das ist jetzt so die Frage, wo ich hin will, wie sieht Prävention aus? Was haben Sie da festgestellt? Und gibt es manchmal auch Dinge, die man nicht beeinflussen kann? Fragezeichen.
Also vielleicht gleich bei letzterem ansetzen, die gibt es auf jeden Fall. Und je mehr man sich in solche individuellen Biografien auch versenkt, desto plastischer wird das natürlich, desto mehr versteht man auch bestimmte Aspekte im Leben von jungen Menschen, die sich radikalisiert haben. Aber gleichzeitig, das ist zumindest meine Lese- und auch Forschungserfahrung, gleichzeitig tauchen immer wieder neue Fragen auf, weil natürlich man immer wieder ja, ich sag mal, kopfschüttelnd dasteht und sich dann doch fragt, wie, aber trotzdem, wie kann das so ablaufen und wie kann das so passieren? Insofern ist es immer meiner Erfahrung nach eine Gleichzeitigkeit von immer besser, solche Vorgänge zu verstehen und einer gleichzeitig völligen, einem Unverständnis trotzdem, wie dieser letzte Schritt dann erfolgen kann. Es ist vielleicht eine Parallele, wenn man sich zum Beispiel so unpolitische School-Shootings, also Amokläufe von jungen Menschen anschaut, dann ne, kann man da sicherlich auch viele biografische Faktoren finden, aber trotzdem ist man natürlich einfach erstmal fassungslos und das geht Forschenden und auch sicherlich Leuten, die in der Prävention tätig sind, auch so. Ich würde zum Thema Prävention sagen, erstmal geht es gar nicht unbedingt im ersten Schritt um eine spezialisierte Präventionspraxis, sondern politische Bildung im Schulunterricht, im Politikunterricht, im Sozialkundeunterricht und auch in der außerschulischen politischen Bildung ist eigentlich die Grundlage dafür, meiner Ansicht nach, damit Jugendliche und junge Menschen Politik verstehen, zu demokratischen Menschen sich heranbilden können und auch die entsprechenden Kompetenzen, auch zum Streiten, auch zum Verstehen und zum sich auseinandersetzen mitbringen. Und da ist noch viel zu tun. Also wir sehen beispielsweise empirisch auch, dass Politikunterricht ganz ungleich verteilt ist. Da ist das Gymnasium weit vorne, was die Unterrichtsversorgung angeht. Und das ist natürlich ein Missstand, der eigentlich auch behoben werden müsste, weil alle Jugendlichen Zugang zu mindestens 2 Stunden Politikunterricht pro Woche haben sollten. Das ist mal das Erste, was man dazu, glaube ich, sagen muss. Und dann gibt es natürlich spezialisierte Präventionsansätze. Das kann erstmal relativ niedrigschwellig sein für junge Menschen, die sich jetzt noch nicht unbedingt ja verfestigt radikalisiert haben oder so, sondern die vielleicht erste Berührungspunkte mit radikalen Ideologien haben oder aufweisen und wo es dann vielleicht erstmal um eine Art von, ich sag mal, produktiver Verunsicherung geht oder aber auch eine Art von Stabilisierung. Natürlich, das muss man dann jeweils schauen, aber wo zum Beispiel es Ansätze gibt, die ja die Akzeptanz von Vielfalt, von Diversität erfahrbar machen oder lernbar machen, die vielleicht auch einfach ja bestimmtes politisches Grundwissen vermitteln, die vielleicht aber auch über Vorurteile aufklären, über Antisemitismus und seine Mechanismen aufklären, die projektiven Elemente, die in solchen Vorurteilen ja immer vorhanden sind, vielleicht ein bisschen für die Jugendlichen verstehbar machen. Und dann gibt es eben aber auch für Jugendliche, die sich zum Beispiel verfestigt in die rechtsextreme Richtung radikalisiert haben, Ausstiegsangebote, Beratungsangebote, die dann häufig auch nicht nur mit den Jugendlichen selbst arbeiten, sondern die Familien mit einbeziehen, die vielleicht den Freundeskreis mit einbeziehen, die psychologisch arbeiten, die aber auch mit einer systemischen Beratung arbeiten und wo dann sozusagen ja auch teilweise multiprofessionelle Teams von Beratungsangeboten zum Einsatz kommen. Also da gibt es mittlerweile eine sehr ausdifferenzierte Präventions- und Beratungslandschaft. Mhm.
Unsere halbe Stunde, die läuft schon ganz schnell in die Zielkurve ein. Zum Schluss fragen wir immer ein bisschen was Persönlicheres. Gibt es im Hinblick auf Radikalität etwas, das Ihnen persönlich Angst macht?
Ja, also gute Frage auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Also und da gibt es vieles, das würde jetzt wenn ich jetzt anfangen würde, würde das die halbe Stunde deutlich überziehen. Ich würde aber einen Aspekt vielleicht mal herausgreifen und das ist der, den ich eben im Grunde auch schon so ein bisschen angeschnitten hatte. Also wenn man sich die Biografien von zum Beispiel von Rechtsterroristen anschaut und die ganze im Grunde Fatalität, die das ja auch hat. Also ich denke da an eine Biografie des norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik. Einer von uns heißt dieses Buch von Asne Seierstad. Wer es sich mal lesen oder kaufen möchte, es ist ein sehr lesenswertes Buch auf jeden Fall. Aber es gibt immer wieder gerade diese Biografien, scheiternde Biografien im Grunde von jungen Menschen, von jungen Männern, die eigentlich raus ins Leben gehen und selbstständig werden und zu versuchen, selbstständig zu werden und darin scheitern, die beruflich vielleicht scheitern, die dann teilweise wieder zurück zu ihrer Mutter oder zu ihrer Familie ziehen, sich dann in ihren Zimmern vergraben und vorm Computer erstmal verschwinden, die in ihrer Beziehungsgestaltung scheitern und all das bei Anders Breivik zum Beispiel passiert. Und das sind so Muster, die sieht man in diesen Verläufen immer wieder. Und man steht einfach immer wieder auch fassungslos vor dieser Fatalität, sage ich mal. Es ist natürlich nicht Fatalität im eigentlichen Sinne, aber es ist erschütternd und es ist immer wieder eine Aufgabe, so etwas zu verstehen und natürlich dann auch umzusetzen und zu gucken, wie kann man zum Beispiel so etwas durchbrechen, solche Mechanismen, damit die Leute dann eben nicht gewalttätig werden, zum Beispiel auch mit dem Umfeld zu arbeiten und so weiter und so fort. Und eine weitere Angst ist natürlich schon, man merkt, wie fragil Demokratie ist derzeit. Ne? Das merkt man, wenn man den Blick auf Russland wirft und seinen Angriffskrieg in der Ukraine. Das merkt man aber auch beim Erstarken von rechtsextremen Bewegungen. Und das ist, finde ich, oder aus meiner Perspektive eine weitere, ja, im Grunde Angst, die viele andere sicherlich auch haben, aber die natürlich auch zum Forschen und Verstehen und zum Handeln anspornt.
Aber jetzt muss ich auch nochmal andersrum fragen. Was macht Ihnen Mut?
Was macht Ihnen Mut?
Hoffnung.
Ja.
Hoffnung, Mut, Hoffnung.
Ja. Ich glaube, dass es viele Ansätze gibt, die dass vielleicht erstmal, dass es viel Aufmerksamkeit gibt für diese Phänomene. Ich habe schon den Eindruck, dass die Aufmerksamkeit und auch das Problembewusstsein in den letzten Jahren gestiegen ist, dass die Gesellschaft verstärkt, auch die demokratische Gesellschaft merkt, wir müssen, also wir können nicht Demokratie einfach als etwas Gegebenes und als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern sie muss verteidigt werden. Was mir auch Mut macht, das geht häufig im Diskurs unter, aber auch zum Beispiel in Sicherheitsbehörden. Zum Beispiel gibt es meiner Ansicht nach derzeit eine gestiegene Aufmerksamkeit einerseits dafür, dass zum Beispiel rechtsextreme Strukturen bekämpft werden müssen. Da gibt es deutliche Personalaufwüchse beispielsweise. Beim BKA, da gibt es meiner Ansicht nach gestiegenes Problembewusstsein, gestiegene Handlungsfähigkeit, aber auch in der Präventionspraxis und in der Zivilgesellschaft. Und ich glaube, dass auch, so bitter es ist, aber dass auch der Ukraine-Krieg, der Angriff Russlands auf die Ukraine nochmal die Sensibilität dafür gestärkt hat, dass Demokratie immer wieder neu verteidigt und teilweise eben auch erkämpft werden muss. Und wenn diese Erkenntnis ja sich noch mal ein bisschen aktualisiert, dann ist das, glaube ich, etwas, was auf jeden Fall auch Mut machen kann und was vielleicht auch wieder die Demokratie sich erneuern lässt und vielleicht auch eine Art von, ja, kämpferischer Demokratie noch mal schafft. Mhm.
Kämpferische Demokratie, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir verabschieden uns von Dr. Björn Milprat, dem Soziologen und Experten für Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention. Ich halte mal die Kamera als Dankeschön. Bekommen Sie von uns zur Erinnerung einen Becher to go, also da kann man Kaffee oder Tee oder was auch immer reintun. Der ist sehr schön, der ist aus Porzellan und zwar in Thüringen hergestellt, sind wir ganz stolz drauf. Der geht zu Ihnen auf die Reise. Vielen Dank.
Oh, wunderbar. Ganz herzlichen Dank an Sie auch für Becher und für Gespräch und Interview und viele Grüße.
Dies war unsere Podcast-Folge Jugend und Radikalität. Wir waren mit Dr. Björn Milprat vom Deutschen Jugendinstitut verbunden. Wie immer finden Sie alle unsere Links und Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und auch auf Ihre Fragen. Fürs Zuhören bedanken sich wie immer Beatrix Stark und Beate Tischer. Zu unserem Team gehören an der Technik Nadine Rangosch sowie Iris Deetsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns. Und wie immer, bleiben Sie neugierig.
Ja, danke an Sie. Das war ein tolles Gespräch, fand ich auch sehr ausführlich. Und so Gelegenheiten hat man ja auch nicht so häufig, dass man mal auch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen kann. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Podcast-Reihe auch, die Sie da machen. Und ich bin sehr gespannt dann auch.